Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit dem Opus Magnum Klebebilder von Georges Perrault, gerade erschienen im Berliner Verlag Matthes und Seitz. Vorgestellt von jenem Literaturkritiker, der heute auch bei mir im Studio ist, nämlich von Christian Metz, dem aktuellen Alfred-Kerr-Preisträger. Doch es ist unsere Pflicht zu vermelden, dass das internationale Literaturfestival Lit Cologne in Köln nicht, wie geplant, vom heutigen 10. März bis zum 31. März stattfinden wird. Hiermit wird der gegenwärtigen Lage und der dynamischen Entwicklung der Ausbreitung des Coronavirus Rechnung getragen. Dies vermeldet die Lit Cologne-Website. Die Absage geschieht auf Empfehlung der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Lit Cologne-Geschäftsführer Rainer Osnowski teilt mit, die Absage der Lit Cologne trifft uns unendlich schwer. Zitat weiter, aber mit Blick auf die aktuelle Situation wollen wir keineswegs zögerlich reagieren. Man bemüht sich nun um die Verlegung der Veranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt. Ebenfalls abgesagt ist auch die Leipziger Buchmesse. Diese sollte morgen eröffnet werden und am Donnerstag, also übermorgen, sollte verliehen werden der Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik, und zwar an Christian Metz. Er wird diesen Preis natürlich nicht in Leipzig in Empfang nehmen, sondern zu einem späteren, bislang nicht festgesetzten Termin, weshalb der Büchermarkt ihn für die heutige Sendung nach Köln eingeladen hat. Guten Tag, Christian Metz.
Ich freue mich, hier bei Ihnen zu sein zu können.
Christian Metz, Sie arbeiten als Literaturwissenschaftler für verschiedene Universitäten. Ihre Habilitationsschrift Kitzel, eine Genealogie einer menschlichen Empfindung, erscheint im Sommer dieses Jahres bei S. Fischer Frankfurt. Zugleich sind Sie Literaturkritiker und die Jury des Alfred-Kerr-Preises bezeichnete Ihre professionelle Doppelrolle als einen, Zitat, Glücksfall für die Literatur, weil Sie das Beste aus beiden Welten zusammenführen, also aus der Welt der Akademie und aus der Welt des Feuilletons. In welcher Weise beeinflusst die Universität Ihre literaturkritische Arbeit?
Auf zwei Weisen, würde ich sagen. Zum einen ist die Universität die Position, von der ich aus spreche und dann auf verschiedene Art und Weise über Literatur kommuniziere, und zwar vom Seminarraum aus bis hin eben zum Feuilleton der FAZ, für die ich vor allem in den vergangenen 10 Jahren gearbeitet habe. Und so habe ich einen ganzen Fächer von unterschiedlichen Kommunikationsformen über Literatur versucht zu entfalten. Das ist das eine, und das Wissenschaftliche ist davon natürlich überhaupt nicht zu trennen. Und das zweite ist, dass es die Grundlage des Arbeitens zugleich bildet und dass so etwas ist wie eine bestimmte Form der Lektüre, die einfließt. Die ist vielleicht etwas theorieaffiner zugleich auch als bei anderen. Man könnte sagen, dass es eine Art Fokus gibt dadurch auf nur ein ganz kleines Spektrum des literaturkritischen Arbeitens, nämlich tatsächlich auf Lektüre und Rezensieren, während ja Literaturkritiker in den Redaktionen noch einmal ein ganz anderes Spektrum von Arbeiten zu erfüllen haben. Und umgekehrt bedeutet das also eben auch, dass ich ohne diese Arbeit der Redaktion überhaupt nicht als Literaturkritiker in Erscheinung treten könnte.
Sie würden möglicherweise nicht in der FAZ in Erscheinung treten können, Sie würden möglicherweise nicht im Büchermarkt in Erscheinung treten können, aber es gibt inzwischen Blogs, es gibt sogenanntes Bookstagram, das heißt, es gibt Möglichkeiten heutzutage. Warum haben Sie keinen Literaturblog?
Als Literaturwissenschaftler ist man ja typischerweise immer zu spät. Man sagt ja immer böserweise, dass bis die Germanistik etwas gemerkt hat, die Sache auch schon fast vorbei sein muss. Zum anderen finde ich, dass diese Kommunikation meistens verbunden ist mit einer Form von Eigendarstellung, die mir eine zu große Betonung auf das Eigen hat.
In welcher Weise sich das dann niederschlägt auf Ihre Kritik, werden wir im zweiten Teil dieser Sendung hören, wenn Sie Georges Perraults Klebebilderband vorstellen. Diesen Beitrag wollen wir nicht vorausgreifen, aber vielleicht können wir darüber sprechen, wie Sie bei Ihren Kritiken vorgehen.
Es beginnt eigentlich schon vor der Lektüre und vor dem Schreiben mit dem literaturkritischen Arbeiten. Und das ist etwas, was weithin unsichtbar bleibt, aber was ich immer noch für eines der Grundelemente des literaturkritischen Arbeitens halten würde, nämlich mit der Selektion. Zum einen tatsächlich auf die Suche zu gehen nach bestimmten Texten und also unglaublich viel zu lesen, von dem ich dann eben nur eine ganz kleine Anzahl von Büchern tatsächlich ins Auge fasse, um sie zu besprechen. Und das ist die eine Form, wie ich zunächst einmal vorgehe. Und das zweite ist, dass ich immer wieder mir auch aus den Redaktionen Bücher schicken lasse, einzelne, manchmal sogar mehrere zusammen, aus denen ich dann einzeln auswähle. Denn das Prinzip von Literaturkritik ist aus meiner Sicht so, dass man sich zu jeder Form von Literatur wieder neu zu positionieren hat. Und ich habe es immer sehr genossen, Bücher zu bekommen, von denen ich vorher nicht weiß und die nicht auf meiner Auswahlliste stehen und zu denen ich mich dann in situ und akut tatsächlich zu positionieren habe.
Christian Metz, Sie sind 44 Jahre alt, Sie haben anderthalb Jahre in den USA gelebt. Haben Sie von dort etwas mitgenommen für Ihre Literaturkritik in Deutschland?
Ganz grundsätzlich habe ich schon was mitgenommen. Zum Beispiel, dass es dort ja die Unterscheidung, die bei uns so streng scheint, nämlich zwischen Literaturwissenschaft auf der einen Seite und Literaturkritik auf der anderen Seite, dass es die in den USA so überhaupt nicht gibt. Wenn man jemanden dort erklären würde, dass es sie geben sollte, sie auf sehr uneinsichtiges Kopfschütteln stoßen würden. Dass es also zur Aufgabe der Literaturvermittlung in der Wissenschaft zugleich gehört, auch einen Ton dafür zu finden, wie man in anderen Foren und zu anderem Publikum auch über Literatur spricht. Und dass das eigentlich etwas ist, was vielleicht ein Stück weit verloren gegangen ist in Deutschland. Ich finde das eine sehr wichtige Aufgabe, als Literaturwissenschaftler in diesen unterschiedlichen Kommunikationsformen über Literatur zu reden und Literatur vorzustellen.
Können Sie sich erklären, woran das liegt, dass in den USA Literaturwissenschaft und Literaturkritik nah beieinander sind und sich gegenseitig auch austauschen können, während hierzulande der Literaturkritiker auf der einen, der Literaturwissenschaftler auf der anderen Seite steht?
Das kann man historisch sehr gut nachvollziehen. Zunächst einmal schon aus der Gründung der Literaturwissenschaften heraus und den Philologien heraus, die eben nicht zu ihren Aufgaben gezählt haben, sich überhaupt zu Gegenwartsliteratur zu äußern in Deutschland. Das heißt, das, was gegenwärtig war, so hieß es ja immer, soll überhaupt nicht der Gegenstand von Literaturwissenschaft sein, sondern Literaturwissenschaft hat sich dem Vergangenen, dem schon zu Epochen gebündelten und damit auch Überschaubaren zu widmen. Und aus dieser Tradition heraus hat es eine ganz andere Entwicklung gegeben als in den USA, wo es dieses Selbstverständnis von Anfang an nicht gab. Und dann gibt es etwas, was überhaupt kein Nachteil ist als zweiten Grund, auch der historisch, nämlich eine starke Tradition des Feuilletons.
Nun sind Bücher eine Grundlage für literaturkritische Arbeit. Zugleich berichten wir auch hier im Büchermarkt permanent über Phänomene, die zwar die Literatur betreffen, sich aber nicht konkret mit Texten beschäftigen. Da gab es zuletzt den Kniefall während einer Lesung des Schriftstellers Uwe Tellkamp. Es gibt die Debatte um die Autobiografie von Woody Allen, nachdem Mitarbeiter des amerikanischen Verlags Hachette gegen die Veröffentlichung protestierten, aufgrund teilweise sehr alter Missbrauchsvorwürfe gegen Woody Allen. Und gerade eben zu Beginn der Sendung haben wir vermeldet, dass das Lesefest Lit Cologne nicht stattfinden wird. Betreffen derartige Meldungen, Ereignisse die Literaturkritik im eigentlichen Sinne?
Unbedingt, würde ich sagen. Denn wenn man sich das anschaut, was Literaturkritik zu bearbeiten hat, dann sind das immer noch drei Instanzen, nämlich Autor, Text, Leser. Und es gehört unbedingt zu den Aufgaben, die Bedingungen und die Möglichkeiten und auch die Praktiken, wie Autorschaft konstituiert wird, wie Texte konstituiert werden, wie Erscheinen konstituiert wird dieser Texte und wie eben auch Leserschaft konstituiert wird. Damit haben wir es ja eigentlich schon abgedeckt, dass eben solche Phänomene wie die Frage, publizieren im Rowohlt Verlag einer Biografie von Woody Allen oder nicht, also kommt überhaupt ein Text zum Erscheinen, zur Publikation, zu welchem Zeitpunkt, unter welchen Bedingungen, unbedingt mit zu den Aufgaben der Literaturkritik gehören und man sich damit auch tatsächlich auseinanderzusetzen hat.
Die Verlage verdienen weniger als früher, die Autoren auch, Buchhandlungen gehen ein und so weiter und so fort. Sie aber, Christian Metz, stellen sich massiv gegen das Krisengerede unserer Branche. Warum und mit welcher Begründung?
Ich habe nach einiger Zeit angefangen, tatsächlich mir nicht nur als Literaturkritiker Gegenwartsliteratur vorzunehmen, sondern auch als Literaturwissenschaftler, indem ich angefangen habe, beispielsweise das zu machen, was inzwischen relativ häufig gemacht wird, nämlich zu zählen. Unter anderem angefangen habe, diese These des schwindenden Raumes, beispielsweise von Rezensionen, dass es eben immer weniger Raum in den Feuilletons geben würde, mithilfe des Zeitungsarchivs in Innsbruck vor allem nachzuprüfen. Und da sieht man eigentlich sehr schön, dass die Zahlen das als Krisengerede nicht hergeben, sondern dass seit gut 20 Jahren die Zahlen konstant sind. Und eigentlich in den Jahren davor, also es gab diesen Boom der 90er Jahre, aber jenseits dieser kurzen Boomphase ist um die Literaturkritik, was den Platz und die Quantität angeht, eigentlich nicht besser gestanden hat als bis heute. Das ist zum Beispiel so ein Feld, um das ich mich immer wieder bemüht habe in meinen Forschungen, um mir anzuschauen, ob es tatsächlich quantitativen Rückgang und von Platz von Literaturkritiken gibt. Und ich würde sagen, gibt es nicht. Also die Zählungen sagen etwas anderes. Es gibt aber ein weit verbreitetes Gefühl. Und an einem Tag wie heute, wenn die Lit Cologne abgesagt wird, dann bestätigt sich das vielleicht nochmal. Also es gibt das Gefühl, das weit verbreitete Gefühl, dass wir in einer Krisensituation nicht nur der Literaturkritik, sondern auch der Literatur stecken würden. Wenn ich meine eigene Berufskarriere mir anschaue, dann müsste es eigentlich so sein, dass ich noch nie jenseits der Krise gearbeitet hätte. Ich sehe das nicht so, dass wir tatsächlich in einer Krisensituation sein sollten. Also gucken wir uns nur das Einfachste an, was publikumswirksamste im Moment, die Shortlist des Leipziger Buchpreises. Wenn man nur diese 5 Titel sich anschaut, kann man sich darüber streiten, ob das eine großartige Wahl ist oder nicht, diese 5 auf die Shortlist zu setzen. Aber das sind 5 starke Titel. Die müsste man erstmal lesen, bevor man in den Krisenmodus wieder zurückwechseln würde. Und auch auf der Seite der Literatur, dann hat man noch keine wirkliche Lyrik gelesen. Maren Kames hat einen großartigen Mischtext geschrieben. Aber so, dann könnte man noch sich die Lyrik anschauen. Und man kann sich die Dramentexte noch anschauen, die ihren Platz ja heutzutage meist im Theater dann tatsächlich haben und am Theater auch schon entstehen. Und ich wüsste nicht, wo auf dem Feld der Literatur wiederum die Krise herkommen sollte. Ich sehe also eine reiche Literaturlandschaft. Und aus diesen unterschiedlichen Eindrücken setzt sich zusammen, dass ich weder eine Krise in der Literatur sehe, noch eine Krise in der Literaturkritik sehe, sogar vielleicht eine Ausweitung des Literarischen. Denken Sie nur eben an die Eventkultur, die so einen großen Aufschwung gehalten hat. Denken wir ans Hörbuch, das einen riesigen Aufschwung erlebt hat. Auch dort fällt mir also nicht ein, woher wir in diesen Krisenmodus schwenken sollten, wenn eigentlich alles dagegen spricht.
Vielen Dank, Christian Metz. Und wir kommen zum 1923 geborenen Georges Perrault, der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als Schauspieler nach Paris ging, allerdings nur um dem Hauptstadttreiben wenige Jahre später wieder den Rücken zu kehren und sich in die Bretagne zurückzuziehen. In selbstgewählter Abgeschiedenheit begann Perrault seine alltäglichen Notizen. Zur Veröffentlichung waren diese Einträge zunächst nicht bestimmt, doch 1960 entschloss er sich, einen ersten Band zu publizieren. 13 Jahre später folgte ein zweiter Auszug, 1978 ein dritter. Nun erscheinen alle 3 Bände gesammelt auf Deutsch und Christian Metz hat sie gelesen.
Manche Bücher schlägt man auf und hält plötzlich ein gesamtes Leben in seinen Händen. So ein Lebensbuch ist Georges Perraults 850 Seiten starker Band Klebebilder, der prall gefüllt ist mit Notizen, Aphorismen, Essays, Maximen und Reflexionen. Nicht nur ein Leben öffnet sich mit diesem Buch, sondern auch eine andere Epoche und ein längst vergangenes Frankreich. Denn die Notizhefte stammen aus den 1970er Jahren und Perrault ist nicht nur Protokollant, sondern auch ein Kind seiner Zeit. Im Herzen Existenzialist schreibt er aus diesem existenzialistischen Impetus heraus, fasziniert von der eigenen Verletzlichkeit, im direkten Angesicht der Unmöglichkeit zu leben.
Unvorstellbar ist mir der Mensch, der nicht jeden Tag, sei es auch nur für einen Viertelaugenblick, die Leere verspürt, die Unmöglichkeit zu leben. Dieser Viertelaugenblick ist es, der mich fasziniert, der mein Leben ausgemacht hat. Dieses Viertel ohne Bezug auf irgendetwas, ohne Erinnerung, ohne Erbe, weder grausam noch pessimistisch, noch für irgendjemanden sonst wahrnehmbar. Eine Art flüchtiger Schmerz, der einen durchzieht wie ein Flugzeug eine Wolke.
Aus dieser viertelaugenblicklichen Begegnung mit dem existenziellen Schmerz entstehen Gedankengänge und Beobachtungen von eindringlicher Tiefe. Perrault denkt und fühlt in der Tradition von Hölderlin, Kierkegaard, Heidegger, Sartre einerseits, im Anschluss an die klassische Moderne eines Valéry und Mallarmé andererseits. Doch es geht noch tiefer in die Geistesgeschichte hinein. Wo nämlich denkt Georges Perrault? Nein, nicht in Paris. Vom Hauptstadtgewimmel wendet sich Perrault nach kurzer Karriere als Schauspieler ab, um im Jahr 1958 in ein kleines Städtchen in der Bretagne zu ziehen. Dem Meer, der Himmelsweite, den wechselnden Wettern ausgesetzt, wandelt er sich vom applausverwöhnten Mann der Bühne zum stillen Leser und Notiziar. Schwierig zu beantworten, ob sein Denken dafür verantwortlich ist, dass er die Einsamkeit der Bretagne sucht oder ob umgekehrt die Landschaft ihm diese Denkform diktiert. Sicher ist, dass Perrault sich mit seiner Lebens- und Schreibweise in eine bestimmte geisteshistorische Tradition einreiht. Perrault kannte Petrarcas De Viti Solitaria, er las Montaigne und wusste von Jean-Jacques Rousseaus Träumereien eines einsamen Spaziergängers. Wobei Perrault neben seinen Alleingängen durch die Schreib- und Küstenlandschaften auch den rasanten Ausflug auf seinem Motorrad schätzte. Wie Rousseau, so ist auch Perrault Autodidakt und fanatischer Leser. Wie der einst träumende Solitär der Aufklärung ist er ebenso ein überzeugter Skeptiker. Er zweifelt die Errungenschaften des denkenden Menschen gleichermaßen an wie seine Sprache. Hat es dir die Sprache verschlagen? Fragt er einmal, um sich selbst zu antworten.
Wo sollte ich sie verloren? Wem sollte ich sie gegeben haben? Wem sollte ich die Sprache anvertraut haben, wenn nicht einem Stummen par excellence? Vielleicht um das Schweigen für immer aufzubewahren, den Rand einer jederzeit bedrohten Rede.
Perrault arbeitet am Abgrund von Leben und Tod und an dem zwischen Reden und Schweigen. Seine Sprachskepsis ist von grundsätzlichem Charakter. Daher spricht er auch von der Illusion des Verstehens, der man sich nicht hingeben dürfe. Diese Kombination aus Existenz und Sprachskepsis bildet den Ausgangspunkt für alle drei Notizhefte. Sie zeigen ihn als existenzialistischen Solitär und als Sprachphilosoph der aufkommenden Dekonstruktion gleichermaßen, der beide Theorien mit den Eindrücken des eigenen Leselebens zu verbinden versteht. Abgründigkeit und Schmerz der Existenz jedoch bilden nur die eine Seite von Perrauts Schreib- und Lebensform. Auf der anderen Seite stehen eine schalkhafte, dem Tode abgetrotzte Heiterkeit und eine unbändige Lebenslust. Beide Seiten vereint Perrault in seinen ihm eigenen Wendigkeit des Gedankens und in der für ihn eigenen chiastischen Struktur seiner Sätze, mit welchen er die Tatsachen des Lebens wie ein Jean-Jean Taft abwechselnd in die eine und in die andere Richtung streicht. Und beide Seiten findet er wieder in der Lektüre von Literatur.
Die Literatur lieben heißt überzeugt sein, dass es immer wieder einen geschriebenen Satz geben wird, der uns neue Lebensfreude vermittelt. Eine Lebensfreude, an der es, wenn wir den Menschen hören, so oft mangelt.
Perrauts Zwiegespräche mit den Großen der Literatur und Philosophie, mit den Abgründen der Stille und den Klippen der eigenen Existenz begründen seinen literarischen Ruhm. Wobei ihm nicht nur die Lektüre Lebensfreude bereitet, sondern auch der Akt des eigenen Schreibens, die ihm eine, Zitat, selten euphorische Möglichkeit eröffnet. Das größte Euphorievermögen birgt aus seiner Sicht das Gedicht, dessen Eigenschaften er in immer neuen Aphorismen zu bestimmen sucht. Das klingt abstrakt, doch es sind Perrauts alltägliche Beobachtungen, die den Beginn einer neuen Einfachheit in der französischen Literatur markieren. Zur Publikation waren Perrauts Einträge ursprünglich nicht gedacht. Im Jahr 1960 ließ er sich dennoch überreden, eine Auswahl zu publizieren. Der erste Band seiner Notizen erschien unter dem Titel Klebebilder, was nicht etwa auf die heute geläufigen Post-its anspielt, sondern auf Max Ernsts Collagen, nach deren Vorbild auch Perrault seine Notizen aus Lektüre-Schnipseln zusammensetzt. Dieser Arbeitsweise bleibt der notierende Alleingänger treu, ebenso wie dem Ansammeln stets vereinzelter Erkenntnisse. Dennoch vollzieht sich im Übergang vom ersten zum zweiten Heft eine eklatante Veränderung. Das Schreiben öffnet sich von der Auseinandersetzung mit sich selbst zum Gespräch mit einem imaginären Publikum. Das reflektierende Subjekt betritt eine Bühne der Präsentation, bewegt von dem Wissen, ein Jedermann und doch ganz anders als alle anderen zu sein.
Man schreibt, weil man wie Jedermann ist und weil Jedermann keinem anderen ähnelt.
Doch das Schicksal hat für den Jedermann noch eine andere Wendung parat. 1976 erhält Perrault die Diagnose Kehlkopfkrebs. Das Kapitel des dritten Heftes, das von der Operation und Rekonvaleszenz berichtet, trägt den Titel Zaubertafel. Perrault entscheidet sich, nach dem Eingriff einzig mit Hilfe einer Magnettafel zu kommunizieren, die das Geschriebene jedes Mal wieder löscht. So wird der Autor, der sich so weit wie möglich an den Abgrund des Unsagbaren herantastete, in seinen letzten Lebensjahren zum Schweigenden, der in neuer, existenzieller Weise in die Sprache findet. Perrauts dritter Notizband erscheint posthum. Der Schriftsteller, von dem in Deutschen bislang nur sein Versroman »Luftschnappen war sein Beruf« erschienen ist, gilt in der französischen Literatur bis heute als Randfigur. Allerdings als eine Randfigur, die zahlreiche Schriftstellerkollegen tief geprägt hat.
Leben heißt um das eigene Sterben wissen. Aber nicht so, dass man gänzlich davon überzeugt wäre.
Schrieb Georges Perrault einst. Wer sich vom Sterben nicht überzeugen lassen will, darf sich an die schmerzhaft schönen Notizhefte halten, die gerade in Anne Webers kongenialer wie feinsinnigen Übersetzung erschienen sind, um so Perrauts Texturen Faden für Faden ins eigene Leben zu weben.
Christian Metz über Georges Perrault, Klebebilder aus dem Französischen und mit Anmerkung von Anne Weber, Matthes und Seitz Berlin, 863 Seiten, 58 Euro. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell. Die Moderation hat dann Lennart Pyritz. Oder Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Dries.